This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Letzte Woche hat Nicola Martin von GFL TV erzählt, Mensch, nächste Woche können die Schwäbisch Hall Unicorns einen neuen Rekord aufstellen. Das haben sie getan und sie haben es in eindrucksvoller Weise getan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de, wo wir das ganze GFL-Geschehen des letzten Wochenendes aufarbeiten. Und Nicola Martin ist wieder zu Gast. Hallo Nicola.
38, 39, 40. Ja, wir können loslegen. Hallo.
Hallo. Bis 40 können wir zählen, nämlich die Schwäbisch Hall Unicorns haben am Wochenende ihr Auswärtsspiel bei der Frankfurt Universe mit 31-0 gewonnen. Letzte Woche haben wir hier schon drüber gesprochen, dass sie diesen Rekord aufstellen können von den meisten Siegen am Stück in einer Bundesliga. Vorher war der THW Kiel da Rekordmeister. In welcher Art und Weise sie das jetzt aufgestellt haben, das sollte eher der Liga Sorgen bereiten, oder?
Ja, also erstmal, der Rekord ist nur ausgeglichen. 40 ist das, was der THW Kiel hatte. Das heißt, einen Sieg noch, dann haben sie ihn bei 41. Und ja, natürlich ist 31-0 Schmerz. Wir hatten die Befürchtung irgendwie schon das ganze Jahr, dass Schwäbisch Hall und Frankfurt nicht mehr ganz auf Augenhöhe spielen, dass nach dem Problem im letzten Winter bei Frankfurt und dem kleinen Downsizing, das da passiert ist, dass es zwar für die GFL Süd im Allgemeinen reichen dürfte, um Zweiter zu werden, aber dass es dann gegen Schwäbisch Hall schwer wird. Und das hat sich dann bestätigt. Sie haben in der Passverteidigung, hatten sie letztes Jahr 3 College-Spieler stehen, davon einen mit deutschem Pass, John Tidwell, und dazu noch Quayshie Brown. Die sind beide weg. Es bleibt noch Fernando Lowry. Der war auch noch verletzt. Das heißt, sie haben dann plötzlich von 3 College-Amis gegen Hall auf 0 College-Amis gegen Hall umgestellt in der Defense, und das hat man dann gespürt. Also auf der anderen Seite, Jadwin Clark jetzt mit seinem irischen Pass, konnte Rutenbeck und Robitaille gleichzeitig auf dem Platz haben. Die Jungs haben, also es gab dann 4 Touchdown-Pässe von Jadwin Clark, 3 auf Rutenbeck, 1 auf Robitaille, und da weiß man dann, wie so ein Tag läuft. Dazu noch, dass die Defense der Haller alles abgestellt hat, was Frankfurt probiert hat. Frankfurt hat versucht zu laufen, 17 Läufe für 27 Yards, 1,6 Yards pro Lauf, keine Chance. Und das Passspiel von Steve Cloudy, 10 von 21 für 94 Yards, also unter 100, und 2 Interceptions, dazu noch 5 Sacks kassiert. Das ist natürlich besorgniserregend für Frankfurt, gerade wenn man sich natürlich auch auf der O-Line verstärkt hat mit einem amerikanischen O-Liner. Der hat zwar Devin Benton gut kaltgestellt, aber halt dafür gab es dann woanders Wassereinbruch. Insgesamt, wenn man bedenkt, dass Schwäbisch Hall 31-0 gewonnen hat und dabei noch 145 Yards an Strafen hatte, war das jetzt halt eine Machtdemonstration. Man kann den Pokal eigentlich schon nächste Woche den Unicorns übergeben und man würde nichts jinxen. Nicht mal du, Andreas, würdest das mehr schaffen. Das ist tatsächlich ein Punkt, das ist, das war pure Dominanz. Bei den Unicorns, das Einzige, wo sie sich Gedanken machen müssen, ist, dass sie tatsächlich auch 6-6 abgegeben haben. Aber die O-Line ist neu, die O-Line muss sich finden. Dafür haben sie jetzt noch 8 Spiele, bis die Playoffs beginnen. Ich denke mal, das wird dann auch adressiert werden. Aber ja, also Schwäbisch Hall Südmeister und der Rest klopft sich um die Plätze.
Das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht jinxen kann.
Schwäbisch Hall. Ja, du, also wenn du das schaffst, ja, die GFL, dann überlegen wir uns was.
Schwäbisch Hall Unicorns nach wie vor verlustpunktfrei. Gibt es überhaupt jemanden in der Liga, der den Unicorns in diesem Jahr gefährlich werden kann?
Das ist halt die große Frage, weil wir diesen Norden nicht einschätzen können. Dieser Norden ist zusammengerückt, aber ob die jetzt alle viel besser geworden sind, ist halt die große Frage. Also wenn wir uns Hildesheim anschauen, die haben definitiv Defizite. Deren O-Line ist jetzt auch nicht die stärkste. Ich weiß halt nicht, wie Casey Terrio, wie lange der improvisieren kann, wenn ihn die Schwäbisch Hall Defense jagt. Bei Braunschweig defensiv super, offensiv auch eher schwach im Augenblick. Dresden defensiv shaky, offensiv, also könnte auch schon besser sein. Also es gibt halt irgendwie nicht dieses komplette Team, wo man das Gefühl hat, okay, wenn das einen guten Tag hat, dann räumt es auch Schwäbisch Hall weg. Aber wie gesagt, im Augenblick ist es halt ein bisschen schwer, weil wir sehen die Nordteams nur unter sich, die Südteams nicht unter sich. Und wir haben absolut keine Möglichkeit des Quervergleiches. Deshalb schwierig. Das Viertelfinale sollte eigentlich schon mal ein erster Prüfstein sein für Schwäbisch Hall, die sich dann 14 Spiele, ja, ein bisschen nasebohrend durch die Liga siegen. Und dann kommt halt ein Team, das 14 Spiele lang wirklich um seinen Spot kämpfen musste. Deshalb tut sich Schwäbisch Hall auch meistens immer schwer im Viertelfinale und cruist dann durchs Halbfinale. Aber die Kandidaten für Platz 4, ja, was ist denn das? Wäre so Potsdam, Köln, Rebels, Dresden, schwer zu sagen. Also von daher, also erstmal bis Mitte September können die in Cruise-Mode schalten und dann schauen wir weiter.
Schwäbisch Hall Unicorns mit 12-0 Punkten auf Platz 1, ganz unangefochten in der GFL Süd. Wir hatten noch ein paar andere sehr interessante Spiele in der GFL Süd. Die Stuttgart Scorpions, letzte Woche haben die Schwäbisch Hall Unicorns den Scorpions die Ohren lang gezogen und die Scorpions mussten sich davon erstmal erholen. Resultat war ein ganz, ganz knapper Auswärtssieg bei den Kirchdorf Wildcats, 31-29. Das war wohl knapper, als die Stuttgart Scorpions das erhofft hatten.
Ja, und die Kirchdorfer ärgern sich, weil das wieder eine Möglichkeit war, Punkte zu holen. Am Ende im vierten Quarter geht eine Two-Point-Conversion schief. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit zum Ausgleichen, hat nicht funktioniert. Es ist auch eine Two-Point-Conversion schon kurz vor der Halbzeit schief gegangen. Also die Kirchdorfer leben. Das ist die gute Nachricht. Sei ja gerade in Stuttgart und dann beim Spiel gegen Schwäbisch Hall danach aus, dass die komplett auseinanderfallen. Jetzt haben sie in Marburg und zu Hause gegen Stuttgart bewiesen, obwohl sie beide Spiele knapp verloren haben, aber halt nur knapp, dass sie leben, dass sie auch offensiv in der Lage sind, einiges zu produzieren. Deren Problem ist weiterhin die Defense. Letztes Jahr war die Defense super und die Offense schwach. Dieses Jahr scheint die Offense endlich zu starten, dafür ist die Defense unterirdisch. Die müssen ihre Spiele halt anscheinend als Highscore-Dinger gewinnen, wenn sie dieses Jahr Spiele gewinnen wollen. Aber wie gesagt, das ist die gute Nachricht für Kirchdorf ist, dass da es funktioniert. Das heißt, da werden auch Siege folgen. Stuttgart, ja, sammelt weiterhin Punkte. Also Stuttgart braucht sich in Sachen Klassenerhalt erstmal gar keine Gedanken mehr zu machen. Das Ding ist definitiv durch jetzt mit 4 Siegen. Da werden nicht noch sämtliche Teams an ihnen vorbeiziehen, die alle dann mehr als 4 Siege holen. Den direkten Vergleich gegen Kirchdorf hat man für alle Fälle auch schon mal gewonnen. Stuttgart kann sich jetzt definitiv nach diesem Saisonstart orientieren, sich in den Playoff-Plätzen einzufinden und braucht sich überhaupt gar keine Sorgen machen wegen Klassenerhalt. Also das heißt, man hat wirklich definitiv schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, verglichen mit dem letzten Jahr und sollte dementsprechend seine Ziele anpassen. Ganz nach oben wird es nicht reichen, haben wir schon gesehen. Gegen Schwäbisch Hall war es dann doch ein bisschen nicht so gut. Ne? Also man kann ja mal mit 50 Punkten verlieren, aber naja. Aber so ab Platz 3 sollte eigentlich realistisch drin sein.
Aber negatives Punkteverhältnis bei den Stuttgart Scorpions, 145 zu 150, eindrucksvoll.
Ja, das ist halt diese minus 50 vom letzten, genau. Von letzter Woche. Die tun halt noch ein bisschen weh. Die brennen halt. Das brennt, das ist wie gutes Chili, brennt zweimal. Ne? Ja.
Stuttgart Scorpions auf Platz 3 im Moment der GFL Süd. Die Munich Cowboys, da hatten wir schon mal über den sehr guten Saisonstart bislang gesprochen. Und sie haben einen knappen Sieg gegen die Allgäu Comets feiern können am Wochenende. 21-18 hieß es. Auch dort wurde es am Ende nochmal knapp, als die Comets im vierten Viertel dann nochmal einen Touchdown legen konnten. Aber insgesamt war es ein guter Sieg für die Cowboys.
Ja, die Cowboys, auch die sammeln erstmal wichtige Punkte, um nicht in diesen Abstiegstrudel zu geraten, wie sie es letzten Jahre mal gemacht haben. Letztes Jahr sind sie ja mit 5 Niederlagen am Stück gestartet und haben sich dann so ein bisschen als Feel-Good-Story doch in die Playoffs gekämpft. Dieses Jahr hat man sich anscheinend auf die Fahne geschrieben, man will mal schon mal vorher Punkte sammeln. Ist jetzt erstmal genug. 5 Punkte hat man schon aus den bayerischen Duellen mitgenommen. Dann hat man noch 2-mal verloren. Gegen Frankfurt und gegen Hall, das kann halt passieren, vor allen Dingen beides auswärts. Also von daher, ich würde mal sagen, die Cowboys im Augenblick voll im Plan. Sie haben eine große Sorge, das ist das Laufspiel. Das ist nicht mal nicht vorhanden. Also wenn du dann schon negativ Yards produzierst und wenn du im Schnitt aufs Jahr gesehen 32 Yards pro Lauf produzierst und keinen Lauf-Touchdown hast, dann ist das ein bisschen dünn. Aber Brady Bowles, der Quarterback, hat mit Jalen Zachary einen klasse US-Receiver, diese Woche 14 Catches für 264 Yards, einen Touchdown. Das heißt, solange sie Spiele übers Passspiel gewinnen können, ist alles gut, dann brauchen sie das Laufspiel halt nicht, können sie halt die Uhr nicht kontrollieren, das ist ein bisschen ärgerlich und dann kommt halt der Gegner vielleicht 20 Sekunden vor Schluss nochmal mit einem Touchdown ran. Allerdings, die Comets offensiv weiterhin sehr, sehr limitiert. Da muss man schauen, was nächste Woche dann gegen Ingolstadt passiert, ob sie das gewinnen können. Wenn nicht, wird es auch ein bisschen dunkel für die Comets, weil also mit der Offense sehe ich nicht so viele Teams, gegen die sie gewinnen können. Weil wir haben es ja gesagt, die Cowboys sind relativ explosiv, die Kirchdorfer sind relativ explosiv, die Stuttgarter sind sowieso, also im Grunde genommen, also alle können Punkte produzieren, nur die Comets nicht. Und das ist halt immer etwas doch problematisch, ne? Also
34 Punkte haben sie erst gemacht, die Comets.
Also. Genau, wenn du dauerhaft die Bude eingerannt bekommst und kannst selber nicht kontern, dann wird es schwierig, Spiel zu gewinnen. Das ist dann relativ einfache Mathematik.
Die Munich Cowboys haben sich sehr, sehr schön im Mittelfeld dieser Tabelle der GFL Süd eingerichtet. 5-5 Punkte, die Allgäu Comets noch kein Punkt. Genauso wie die Ingolstadt Dukes. Die haben im letzten Spiel der GFL Süd gegen die Marburg Mercenaries mit 14-43 verloren. Das war eine klare Geschichte und die Ingolstadt Dukes können sich schon mal auf richtigen Abstiegskampf gefasst machen. Was?
Ja, die haben jetzt das Krisenduell am Wochenende gegen die Allgäu Comets. Das Ding ist, dass ihr Quarterback Andrew Gardner sich gegen Frankfurt verletzt hat. In Frankfurt spielen sie jetzt in 2 Wochen. Sich gegen Frankfurt verletzt hat. Deshalb musste Veteran Cedric Townsend ran. Ist jetzt nicht so, dass die Ingolstädter den Ball gar nicht bewegt bekommen haben in diesem Spiel gegen Marburg, aber sie haben auch irgendwie sehr viele Probleme gehabt, aus dem, was sie gemacht haben, was Zählbares zu holen. Also wenn du 277 Yards Offense machst und deine Offense macht 7 Punkte, die anderen 7 Punkte war Jacob Sullivan, der Quarterback der Marburger, der vor seiner Endzone zum Pass ausholt und der Arm geht nach vorne, der Ball nicht und der Ball fliegt nach hinten in die Endzone. Das war halt der erste Touchdown. Dann hast du halt als Team Probleme, irgendwelche Spiele zu gewinnen. Jetzt hat man angekündigt, man bringt einen neuen Quarterback an den Start. Der neue heißt Corey Benedetto, ist anscheinend College Buddy von Anthony Meller, dem Import Receiver. Der Ingolstadt Dukes kommt von Morrisville State, das muss Division 2 der Free sein. Und der ist schon da, der soll jetzt am Sonntag gegen Allgäu starten und dann hoffen sie, dass sie die Offense-Probleme in den Griff bekommen, weil, wenn es war jetzt nicht so ganz so schlecht, sie haben auch ein schweres Startprogramm gehabt, die Haller zu Hause und dann auch die Frankfurter zu Hause, das waren die ersten 2 Heimspiele, auswärts nach Stuttgart und nach Marburg, ist jetzt auch nicht besonders einfach. Man sagt sich halt, okay, das war der schwierige Teil des Spielplans, übernächste Woche haben wir Frankfurt dann endgültig weg und dann kommen die machbaren Teams. Wenn die Offense dann zündet, dann wird es wohl kein Abstiegskampf sein. Aber das sind halt immer so ein bisschen die Durchhalteparolen. Nächste Woche gegen die Comets zählt, da muss man halt 2 Punkte holen. Dann kann man sagen, okay, dann hat man sich ein Polster aufgebaut und dann kann man auch wieder ein bisschen nach oben schauen. Wenn man jetzt gegen die Comets verliert, dann brauchen wir nicht drüber reden, dass der einfachere Teil des Spielplans kommt, weil dann steckt man ganz tief drin.
9.06. Pfingstsonntag um 15 Uhr die Allgäu Comets gegen die Ingolstadt Dukes. In der GFL Süd führen die Schwäbisch Hall Unicorns mit 12-0 Punkten, dahinter Frankfurt und Stuttgart jeweils mit 2 Verlustpunkten. Munich Cowboys auf Platz 4, die Marburg Mercenaries auf Platz 5 mit 4-6 Punkten und im Moment etwas abgeschlagen die Kirchdorf Wildcats mit 1-9 und dahinter Allgäu und die Ingolstadt Dukes.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Wir gucken in die GFL Nord. Auch da gab es 3 sehr interessante Spiele am Wochenende. Das interessanteste hat sich wohl in Dresden abgespielt. Das war so ein bisschen, nicht Verfolgerduell, aber es war ein Spitzenduell zwischen den Dresden Monarchs und den New Yorker Lions Braunschweig. Was die Braunschweiger am Ende mit 34-31 gewonnen haben, auch wieder eine sehr enge Geschichte. Du hast letzte Woche erzählt, dass die Braunschweiger sich dieses Jahr sehr schwer tun und dass sie vielleicht gar nicht so gut sind, wie sie gemacht werden. Hat sich das da wieder gezeigt am Wochenende oder war das eher ein positiver Schritt für die Braunschweiger?
Also wenn man die ersten 10 Minuten nimmt und dass sie nach 10 Minuten 17-0 geführt haben, dann konnte man sagen, okay, läuft für den Braunschweig, sie haben sich endlich gefunden. Neuer Receiver bei den Braunschweigern ist Miki Kiai, der finnische Receiver, der 2 Jahre in Dresden gespielt hat, wurde unter der Woche vorgestellt, hat dann seinen ersten Pass gleich 48 Yards in die Endzone getragen. Da lief es dann und dann ist die Defense der Dresdner aufgewacht und ab da, muss man sagen, ging bei Braunschweig dann auch nicht mehr so wirklich viel. Sie konnten laufen mit ihrem Quarterback, mit Brandon Cornett, das funktioniert gut das ganze Jahr schon. Das Passspiel weiterhin ein Problem, 11 von 17 für 135 Yards, 1 Touchdown, 3 Interceptions, ist jetzt weit von den Zahlen entfernt, die wir von ihm kennen. Sie haben 2 Defense-Touchdowns abgegeben in der zweiten Halbzeit, ein Interception-Return und ein Fumble-Return, wo Chris McClendon den Ball aus der Hand gerissen bekommt und dann halt das retourniert wird. Dass Dresden nicht mehr Kapital rausschlagen konnte, liegt daran, dass sie einmal an der 2-Yard-Linie standen und den Ball verlieren. Der wird zurückgetragen von den Lions zum 24-17. Also die Dresden hatten sich 17-17 wieder angekämpft. Und zum Zweiten lag es daran, dass Zach Greenley sich dann im Laufe, am Ende der ersten Halbzeit, also kurz nach diesem Fumble, verletzt hat. Rippenprellung und am Oberschenkel getroffen und dementsprechend musste der deutsche Backup Ferraz sein Handy rein Und für den war das Ganze im Rudolf-Harbig-Stadion vor 8000 Zuschauer zu spielen anscheinend eine Nummer zu groß. Endbilanz 3 von 8 für 22 Yards und 3 Touchdowns. Also deshalb ist es schwer, sich ein Bild zu machen, weil sie haben die zweite Halbzeit eigentlich gegen Backup-Quarterback gespielt und trotzdem massig Punkte kassiert durch die Defense der Dresdner. Das sind nicht Spiele, so wie wir sie von den Braunschweigern kennen. Normalerweise, wenn bisher dein Quarterback ausgefallen ist gegen Braunschweig, dann bist du halt in der zweiten Halbzeit untergegangen und das wäre irgendwie, keine Ahnung, 48-24 ausgegangen. Aber durch die Offensivprobleme kombiniert mit der Defense der Monarchs, die sich dann wirklich am Riemen gerissen hat, war da nichts mehr zu holen. Deshalb schwer zu sagen. Die Dresdner haben jetzt gestern einen neuen Quarterback vorgestellt, Glenn, und dann denke ich, also der hat einen französischen Nachnamen, Couillet, wird sich wahrscheinlich auch amerikanisch aussprechen. Der kommt, der hat bei Tulane Division 1 Bowl Subdivision gespielt und Texas Southern, das ist Championship Subdivision, aber trotzdem Division 1. Der wird jetzt eingeflogen, weil die Dresdner haben 3 wichtige Spiele im Juni in Hildesheim gegen Köln und dann in Potsdam. Und wenn Zach Greene da nicht fit ist, dann möchte man die nicht abschenken im Kampf um die Playoffs. Man hat gesagt, der Norden ist eng. Und da müssen wir schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber wir dachten, wir haben Klarheit nach so einem Spiel Dresden-Lions. Ist eigentlich noch schlimmer geworden. Wir wissen noch weniger. Also wir verschieben die Hoffnung um ein paar Wochen nach hinten. Nächster Stopp ist Hildesheim-Dresden. Übernächster ist Lions-Hildesheim. Und dann hoffen wir, dass wir dann ein bisschen besser wissen, was los ist. Weil im Augenblick, der Nebel ist noch ein bisschen dick.
Aber für den neutralen Beobachter ja durchaus eine spannende Geschichte.
Ach so, ja, also für den neutralen Beobachter ist es super, für diejenigen, die Tippspiele spielen, auch. Man kann Spiele nicht mehr so vorhersagen, wie man es vielleicht die letzten Jahre konnte. Nur die Kräfteverhältnisse sind schwierig und daraus ergibt sich dann, wenn man auf den Süden und auf Schwäbisch Hall schaut, auch die Schwierigkeit einzuschätzen, ob da irgendwer dabei ist, der den Hallern wirklich gefährlich werden kann.
Die Hildesheim Invaders, die grüßen im Moment nämlich von der Tabellenspitze und die haben am Wochenende auch gespielt gegen die Düsseldorf Panther und haben einen klaren 46-10 Sieg nach Hause gebracht. Es war nach der ersten Halbzeit quasi schon Geschichte, als man mit 27-0 geführt hat. Das war ein sehr sicherer Sieg für die Invaders.
Ja, und der kaschiert ein bisschen, dass die Düsseldorfer sie zumindest Ende des ersten Quarters und Anfang des zweiten eingebremst haben, selber aber in der Offense mittellos sind, da irgendein Kapital zu schlagen. Also ich habe den Quarterback der Düsseldorfer, Christian Strong, jetzt 2 Wochen am Stück gesehen. Die Entscheidungen, die er trifft, sind zum Haare raufen. Also er übersieht freie Receiver, bekommt es dann wahrscheinlich von besagten Receiver im Huddle beim nächsten Play gesagt, denkt sich, okay, dann werfe ich da jetzt halt hin und dann steht da halt eine Doppeldeckung und bam, ist der Ball weg. Also das ist wirklich schade, weil ich meine, das ist ein junges Team, da weißt du halt, dass die Imports dieses Team tragen und nicht quasi alles zerstören. Auf der anderen Seite die Hildesheimer, ja, also ich meine 46-10, obwohl du zwischendurch relativ Larifari gespielt hast, ist super. Jetzt ist halt die Frage, was passiert gegen Dresden, was passiert gegen Braunschweig? Können sie mal so wirklich 4 Quarter am Stück Vollgas geben, sowohl offensiv wie defensiv? Und was passiert dann? Also bisher war es so, dass man das Gefühl hatte, sie nehmen Gegner nur bedingt ernst, ja, und zur Not schalten sie in der zweiten Halbzeit einen Gang hoch. Da haben sie jetzt im zweiten Quarter einen Gang hochgeschaltet und dann im dritten Quarter nochmal und dann war das Ding geritzt. Es ist super schwer, sich ein Bild von Hildesheim zu machen, weil es ist halt die Casey-Show, also für die, die sich für die NBA interessieren, so ein bisschen wie LeBron irgendwo auftaucht, dann ist das halt sein Laden. In Hildesheim ist das mit Casey Terrio genau das Gleiche. Das verspricht eigentlich Erfolg, aber wird sich gegen die Top-Teams zeigen müssen, ob sie es zusammenbekommen.
Wir werden das in den nächsten Wochen sehen und natürlich hier in der Road to German Bowl dann auch besprechen. Ein Spiel haben wir noch, nämlich das der Kiel Baltic Hurricanes gegen die Cologne Crocodiles. Das haben die Crocodiles mit 48-28 gewonnen und haben jetzt die ersten 2 Punkte geholt. War das eine Überraschung oder ist das zu erwarten gewesen, in dieser Höhe vor allen Dingen auch?
Naja, die Kölner haben eine gute Defense. Die Kieler gehören eigentlich eher zu den beiden Abstiegskandidaten zusammen mit Düsseldorf. Und die Kölner hatten halt Quarterback-Probleme, Offense-Probleme. Ihr Quarterback ist ja erst letzte Woche, also was heißt letzte Woche, vor 10 Tagen angereist. Von daher, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis es sich jetzt findet. Und funktionierender Quarterback. den man reinpackt in eine Offense, die Colby Goodwin als Running Back hat, der produziert immer, und eine Defense, die gar nicht so schlecht ist und die auch noch besser werden wird, mit, wenn die Verletzten zurückkehren, wie für die Seni Faunoko oder Mubarak Jerry. Das heißt, da ist definitiv Luft nach oben, nach Köln, und dass man dann einfach nach Kiel fährt, die Oberwasser hatten, weil sie die Woche davor gegen Düsseldorf gewonnen hatten. Und jetzt die Kölner erwartet hatten, die bis in die Saison gestartet sind, und dass man die einfach mal so paniert, dann muss man sagen, gut gemacht Köln. Die haben die Möglichkeit, das jetzt am Wochenende direkt auszubauen, weil es im Derby gegen die Panther geht. Also die Kölner, die, wenn sie in der Form weiterspielen, ja, und die Defense sich wieder steigert, die können echt noch Stolpersteine für verschiedene Teams sein. Die Braunschweiger können froh sein, dass sie die in den ersten zwei Spielen hatten, weil die Braunschweiger haben die Kölner vom Spielplan. Alle anderen müssen nochmal gegen Köln ran, und die Hildesheimer in Köln, die Dresdner gegen Köln. Da gibt es Punkte, die noch nicht garantiert sind. Und Köln selber will natürlich durchstarten, weil sie wieder in die Playoffs wollen. Das heißt, die werden noch versuchen, Berlin, Potsdam und Co. zu ärgern. Und das kann lustig werden, wenn Köln jetzt tatsächlich auf dem Level spielt, wo wir es dachten, wo wir die Fragezeichen beim deutschen Quarterback hatten, die haben wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist es ein amerikanischer. Jetzt können Köln von hinten kommen und aufräumen.
Wir werden es sehen. Auch hier können wir nochmal auf die Tabelle gucken. Die Hildesheim Invaders und die New Yorker Lions Braunschweig führen mit jeweils 10-0 Punkten. Dahinter die Dresden Monarchs mit 6-2. Dann tut sich ein ganz kleines Loch auf die Potsdam Royals mit 4-4 Punkten. Kiel auf Platz 5 mit 2-4. Und am Ende die Cologne Crocodiles mit 2-8 nach diesem klaren Sieg. Die Berlin Rebels und die Düsseldorf Panther im Moment noch ohne Punkt. Die Berlin Rebels haben 3 Spiele verloren, die Düsseldorf Panther 5 Spiele. Einen kleinen Blick müssen wir natürlich auch noch auf die GFL 2 liefern, weil da gab es am Wochenende ein sehr spannendes Spiel zwischen den Saarland Hurricanes und den Straubing Spiders in der GFL 2 Süd. Die Saarland Hurricanes bleiben verlustpunktfrei, weil sie mit 27-25 gewonnen haben. War das Spiel so spannend, wie das Ergebnis es vermuten lässt?
Ja, aber vor allen Dingen hin und her. Also die Straubinger sind nach dem ersten Quarter 10-0 in Führung gegangen. Dann gab es 27 Punkte am Stück der Saarland Hurricanes, 27-10 zu Anfang des vierten Quarters. Und dann geht die große Aufholjagd los der Straubing Spiders, die dann mit dem 25-27 zweieinhalb Minuten vor Schluss endet. Also da war viel los. Das ist vielleicht auch die gute Nachricht für die GFL, für die GFL 2, dass die Saarland Hurricanes, auch wenn sie, wann haben sie noch aus den Schalen geprügelt? Gießen, ne? Auch wenn sie dominant auftreten, dass im Augenblick ja, es trotzdem Teams gibt, die auf Augenhöhe mit ihnen mitspielen können. Das Laufspiel funktioniert super bei den Hurricanes. 46 Läufe für 431 Yards, 9,4 Yards pro Schnitt. Wenn du 46 Mal läufst, ist natürlich super. Kannst auch die Uhr mit kontrollieren. 2 Touchdowns. Das Passspiel mit Alex Haupert, der sich gefühlt noch nicht so wirklich von seiner Verletzung erholt hat, die er sich vor 2 Jahren in den World Games geholt hat, diese Knieverletzung. 4 von 8 für 102 Yards, 2 Touchdowns und 1 Interception. Also, wer eine gute Laufverteidigung hat, kann die Saarland Hurricanes einbremsen und dann sie zwingen, das mit dem Arm zu gewinnen. Das ist dann auch die Sorge, die man sich vielleicht machen muss in Hinblick auf die Relegation, wenn es so eindimensional ist, weil gegen den Lauf verteidigen, das kann eigentlich in der GFL inzwischen jeder. Ja, muss man mal gucken. Also außerdem müssen die Saarländer ja selbst nochmal nach Straubing die lange Reise antreten. Mal gucken, was im Rückspiel passiert. Am Ende bei Punktgleichheit würde der direkte Vergleich zählen. Das wäre dann erstmal nur 2 Punkte Rückstand. Also das heißt, wenn Straubing mit 3 gewinnt, gewinnen sie auch den direkten Vergleich. Von daher müssen wir mal gucken, was da passiert. Das ist es ist eng, und Biberach und Ravensburg werden da bestimmt auch noch ein Wort mitreden wollen. Von daher, das war jetzt ein wichtiger Schritt für die Saarland Hurricanes, aber sie sind noch weit davon entfernt, irgendwas erreicht haben in der GFL 2.
Die Biberach Beavers haben nämlich auch noch keinen Verlustpunkt. Sie haben am Wochenende bei den Darmstadt Diamonds mit 28-7 gewonnen. Die Wiesbaden Phantoms gewinnen gegen die Gießen Golden Dragons mit 41-6. Wir haben auch in der GFL 2 Nord noch ein sehr interessantes Ergebnis gehabt, nämlich die Langenfeld Longhorns trafen auf die Rostock Griffins. Wir haben letzte Woche über Rostock gesprochen, die überraschend gegen die Solingen Paladins verloren hatten. Und jetzt konnten sie allerdings so ein bisschen Rache nehmen. 47-30 in Langenfeld gewonnen und damit sich erstmal wieder so ein bisschen Luft verschafft. 6-2 Punkte auf Platz 3 in der GFL 2 Nord.
Und auch da, das Passspiel funktioniert so Mitte, 6 von 15 für 161 Yards und einen Touchdown. Das Laufspiel, 44 Läufe für 390 Yards. Das sind dann wieder die Zahlen, die wir eben bei den Saarländern hatten. 8,9 Yards pro Lauf, 4 Touchdowns. Ich meine, wenn das natürlich keiner gestoppt bekommt, dann herzlichen Glückwunsch. Also, das Passspiel muss einfach besser werden. Wenn du das Laufspiel hast und das Passspiel nur ein bisschen besser funktionieren würde, dann wäre es natürlich die Garantie, dass es bei den Griffins besser läuft. Die hatten aber wohl Personalprobleme. 2 Imports sind wieder in den USA. Also ist alles ein bisschen kompliziert. Dazu regelmäßig Probleme mit Platzverweisen für Targetings und Ähnlichem. Also sie müssen sich finden, weil bald kommen die Spiele gegen Amazon. Zumindest war das mal eine Antwort, dass es offensiv noch funktioniert. Wie gesagt, also 9 Yards pro Lauf ist wunderbar. Langfeld, Mittelfeld, denke ich mal, und sollte wahrscheinlich weniger mit dem Abstieg zu tun haben, auch wenn sie aufpassen müssen, natürlich ihre Punkte nicht liegen lassen. Sie müssen gegen Hannover, gegen Troisdorf, das sind so die Teams, gegen die sie gewinnen müssen. Rostock kann weiterhin nach oben schauen, hat halt diesen Verlustpunkt schon eingefahren, darf halt nicht mehr verlieren, muss Elmshorn zwar mal schlagen oder hoffen, dass Elmshorn irgendwo ausrutscht. Zumindest Offensivspektakel scheint garantiert. Die Sorge, die man haben kann, ist, dass Langfeld auch über 400 Yards an Offense gemacht hat. Das heißt, unter Umständen muss Rostock das über, wenn sie es gewinnen wollen, über Highscoring-Games gewinnen. James Horn hat eine gute Defense, lassen wir uns überraschen. Aber ich habe Rostock, James Horn irgendwo mal auf dem Kalender bei mir eingetragen für den 28.07. zumindest das Spiel in Rostock. Das Spiel in James Horn, weiß ich gerade gar nicht, wann es ist. Aber das sind so die wichtigen Termine für Rostock.
Elmshorn war am Wochenende spielfrei. Im Norden hat noch Troisdorf gegen die Lübeck Cougars gespielt, mit 7-27 verloren. Und die Hamburg Huskies haben gegen die Hannover Spartans mit 47-11 gewonnen. Das war die GFL 2 im Norden. In der GFL 2 Nord führen die Elmshorn Fighting Pirates mit 8-0 Punkten, dahinter Solingen und Rostock mit jeweils 6-2 Punkten. Im Süden die Saarland Hurricanes und die Biberach Beavers noch ohne Verlustpunkte, 6-0, dahinter die Ravensburg Razorbacks. Das war Nicolas Martin von GFL TV. Was gibt es am Wochenende? Am nächsten Wochenende gibt es ein Spitzenspiel?
Nee, das nächste Wochenende ist so ein bisschen, alle können sich erholen. Warum auch immer, zumindest in der GFL, in der GFL 2 gibt es 6 Spiele. In der GFL gibt es 3 Spiele, nämlich Köln gegen Düsseldorf am Samstag und am Sonntag die Rebels, die sieglosen Rebels gegen Kiel und dann das Duell der sieglosen Allgäuer gegen die sieglosen Ingolstädter, das ist Sonntag. Und ansonsten der GFL 2 vielleicht erwähnenswert, die Lübeck Cougars empfangen die Hamburg Huskies am Samstag um 15 Uhr und zwar nicht am Bunyamshof, wie sie es sonst tun, sondern an der Lohmühle, also im größeren Stadion in Lübeck. Sollte auf jeden Fall ein Fest werden, wer Zeit hat, sollte unbedingt nach Lübeck fahren am Pfingstwochenende.
Also, Ausflug nach Lübeck machen, das wäre auf jeden Fall eine Idee, laut Nicolas Martin von GFL TV. Vielen Dank für deine Mithilfe, GFL. GFL, Nicolas.
Danke, mein Sportpodcast. Ja.
Das war die neue Ausgabe von Road to German Bowl mit Nicolas Monte und Andreas Thies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel.
Da hat endlich mal jedes Rad ineinander gegriffen. Offensiv in Special Teams, da hat's endlich mal gesessen.
Alles zu den Spielen der German Football League. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.